请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel-Holz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 22. Januar 2025 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute zu den Regelungen der Abwahlen der direkt gewählten Politiker in Taiwan vor Ablauf ihrer Amtszeit. Sie spricht dazu mit dem Politikwissenschaftler Cheng Fangyue über dieses Instrument der direkten Demokratie in Taiwan. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Elong Huang. Heute mit Bezug auf einen Bericht im Commonwealth-Magazin über die Verhandlungen einer möglichen Fusion von Japans zweit- und drittgrößten Automobilhersteller Honda und Nissan. Was sind mögliche Gründe hinter diesen Verhandlungen? Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan wirbt in den USA für engere Zusammenarbeit. Unterseekabel zwischen Taiwan und Mazo erneut beschädigt. Taiwanisches Parlament verabschiedet Budget mit Rekordkürzungen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Parlamentspräsident Han Kuo-yu hat gemeinsam mit einer Delegation aus Abgeordneten am 21. Januar das US-Kapitol besucht. Ziel des Besuchs war es, die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA zu stärken und die Verabschiedung eines Gesetzes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im US-Senat zu fördern. Han betonte, dass dieses Gesetz besonders für taiwanische Unternehmen wichtig sei und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern erleichtern würde. Die Delegation, die auch zur Feier der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump angereist war, traf sich mit mehreren US-Abgeordneten. Bei einem Mittagessen mit 18 pro-taiwanischen Kongressmitgliedern wurden Themen wie Verteidigung, Waffenverkäufe und Sicherheit besprochen. Han erklärte, dass Taiwan ein Signal der Freundschaft und Zusammenarbeit senden wolle und hoffe, die bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen zu vertiefen. Auch US-Abgeordnete äußerten sich positiv über den Besuch. Der Demokrat Don Beyer betonte die Bedeutung der Partnerschaft zwischen Taiwan und den USA. Der Republikaner Keith Thelf hob die Notwendigkeit hervor, die Lieferung bereits gekaufter Waffensysteme an Taiwan zu beschleunigen, um die Sicherheit im Indopazifik zu gewährleisten. Das Unterseekabel Taima 2, das Taiwan mit den Mazu-Inseln verbindet, wurde heute gegen 5.34 Uhr morgens unterbrochen. Der staatliche Telekommunikationsanbieter Zhonghua Telekom aktivierte umgehend ein Mikrowellen-Backup-System, um sicherzustellen, dass wichtige Dienste wie Geldautomatenabhebungen und Online-Transaktionen nicht beeinträchtigt wurden. Die Backup-Kapazität von 12,6 Gbit pro Sekunde reicht aus, um den erwarteten Spitzenverbrauch während des chinesischen Neujahrs abzudecken. Darüber hinaus stehen 9 Satellitenstationen zur Unterstützung der Kommunikation in Notsituationen zur Verfügung. Die Hauptursache für den Bruch scheint die natürliche Abnutzung des Kabels zu sein, ein Phänomen, das im Winter aufgrund der Meeresströmungen häufiger auftritt, so Chu Heming, stellvertretender Minister für digitale Entwicklung. Die Reparatur der Kabel Taima 2 und Taima 3 soll bis Ende Februar abgeschlossen sein. Die Regierung und Zhonghua Telekom arbeiten eng mit der Küstenwache zusammen, um möglicherweise verdächtige maritime Aktivitäten in dem Gebiet zu überwachen, da in den letzten Jahren auch die Zahl der Kabelverletzungen durch Schiffe zugenommen hat. Um die Zuverlässigkeit der Kommunikation zu verbessern, hat die Regierung Mittel für den Bau des Taima 4-Kabels bereitgestellt, dessen Fertigung für Juni 2026 geplant ist. Das taiwanische Parlament hat das diesjährige Zentralregierungsbudget verabschiedet, jedoch mit Kürzungen und Einfrierungen in Höhe von 207,5 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind ca. 6 Milliarden Euro, was rund 7% des ursprünglichen Budgets von 3,13 Billionen Taiwan-Dollar, fast 200 Milliarden Euro, ausmacht. Nach Abzug von Gehältern und gesetzlichen Verpflichtungen verbleiben der Zentralregierung nur noch etwa 1,02 Billionen Taiwan-Dollar, ca. 35 Milliarden Euro zur freien Verfügung. Präsident Lai Ching-te zeigte sich besorgt und warnte vor negativen Auswirkungen auf die grundlegenden Funktionen des Staates. Auch Premierminister Zhou Rong-tai kritisierte die Oppositionsparteien Kuomintang und Taiwanische Volkspartei für die Kürzungen, die Bereiche wie Verteidigung, Energieversorgung und öffentliche Dienstleistungen stark beeinträchtigen könnten. So wurde etwa die Hälfte der geplanten Mittel für Taiwans neue U-Boot-Flotte eingefroren. Die Opposition verteidigte die Einsparungen mit dem Ziel, überhöhte Ausgaben zu verhindern. KMT-Fraktionsführer Fu Kun-chi betonte, dass die Ausgaben der Regierung nicht mit dem Wirtschaftswachstum von etwa 3% übereinstimmten. Die Demokratische Fortschrittspartei kritisierte zudem den chaotischen Abstimmungsprozess im Parlament. Es wurde bemängelt, dass Vorschläge während der Abstimmung geändert oder zurückgezogen wurden, was bei der Bevölkerung für Unsicherheit sorgte. Die DPP forderte die Regierung auf, die Auswirkungen der Kürzungen schnell zu analysieren, um mögliche Probleme zu bewältigen. Taiwan hat einen wichtigen Meilenstein in der Raumfahrt erreicht. Am 15. Januar wurde ein von der National Central University, kurz NCU, entwickeltes Strahlenmessgerät erfolgreich mit einer japanischen Mondlandefähre ins All geschickt. Es ist das erste taiwanische wissenschaftliche Gerät, das die niedrige Erdumlaufbahn verlassen hat. Bereits jetzt hat es erste Daten zur Strahlenmessung zurückgesendet, die für die Entwicklung strahlenresistenter Raumfahrttechnologien genutzt werden können. Das Strahlenmessgerät wurde von der Fakultät für Raumfahrtwissenschaft und Technik der National Central University entwickelt. Laut Zhang Qiwei, dem Leiter der Fakultät, hat das Gerät bereits eine Höhe von über 10.000 Kilometern erreicht und liefert täglich neue Daten. Es ist eines von drei wissenschaftlichen Instrumenten an Bord der Mondlandefähre und das erste, das in Betrieb genommen wurde. Die gesammelten Daten zeigen unter anderem die Auswirkungen kosmischer Strahlung, was für zukünftige Raumfahrtmissionen von großer Bedeutung ist. Die Mondlandefähre soll in etwa 4 Monaten auf der Mondoberfläche landen und dort für 10 Tage weitere Messungen durchführen. Taiwans Baseball-Nationalmannschaft hat im vergangenen Jahr den Titel bei der Weltmeisterschaft der WBSC Premier 12 2024 gewonnen. Zur Feier dieses historischen Erfolgs hat die taiwanische Post Zhonghua heute eine Sonderbriefmarkenserie herausgegeben. Die 4 Marken zeigen Motive wie den Pokal, die Starspieler und das Trainerteam. Jede Marke hat einen Wert von 12 Taiwan-Dollar, etwa 0,35 Euro, passend zum Turniernamen. An der feierlichen Präsentation nehmen Premierminister, Verkehrsminister und der Vorsitzende der taiwanischen Post teil. Auch der Cheftrainer der Nationalmannschaft sowie 4 Spieler waren anwesend. Der Premierminister Zhou Rong-tai lobte die Mannschaft für ihren Einsatz und betonte, dass der Erfolg des Teams ein Symbol für die Zusammenarbeit und die Stärke Taiwans sei. Die Briefmarken sollen nicht nur an den sportlichen Triumph erinnern, sondern auch die Begeisterung der Bevölkerung für Baseball und die nationale Einheit fördern. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 225,05 Punkte gestiegen, das sind 0,97%. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.525,41. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 346,29 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 10,15 Milliarden Euro. Der taiwanische Aktienmarkt hat im vergangenen Jahr, dem sogenannten goldenen Drachenjahr, einen historischen Rekord erzielt. Der Markt stieg im vergangenen Jahr um 5.429 Punkte, was einem Plus von 30% entspricht. Besonders stark trug der Halbleiterriese TSMC zu diesem Erfolg bei. Der Anstieg der Aktie machte ein Plus von 75,6% aus, womit TSMC rund 70% des gesamten Marktwachstums ausmacht. Der Aktienmarkt erreichte im Juli 2024 mit 24.416 Punkten seinen bisherigen Höchststand. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 22. Januar 2025. Heute ist es in ganz Taiwan eher bewölkt, nur in Tainan zeigt sich die Sonne. Es besteht nur eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad in der nördlichen Hälfte und 19 bis 24 Grad in der südlichen Hälfte. Und nun die Aussicht für morgen. Morgen ziehen im gesamten Land Wolken auf und es besteht eine 20 bis 30-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Im Norden herrschen Temperaturen von 16 bis 20 Grad, wohingegen im Süden 17 bis 26 Grad erreicht werden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 22. Januar 2025 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Taiwan in Bewegung. Am Mikrofon begrüßt euch Juliane Miller. Stellt euch vor, ein euch missliebiger Politiker wird ins Amt gewählt und ihr könnt ihn oder sie einfach wieder abwählen. In Taiwan ist das möglich. Hier können alle direkt gewählten Politiker vor Ablauf der Amtszeit auch wieder abgewählt werden. Das beinhaltet Stadträte, Bürgermeister und auch Parlamentsabgeordnete, sofern sie direkt gewählt wurden und nicht etwa über einen Listenplatz ins Parlament gekommen sind. Der Prozess hat dabei drei Schritte. Zunächst einmal müssen 1% der Wahlberechtigten eine Petition unterzeichnen, um eine Abwahlpetition zu initiieren. Anschließend müssen dann 10% der Wahlberechtigten die Petition für eine Abwahl unterzeichnen. Und im dritten Schritt müssen bei einer Wahlbeteiligung von 25% mehr Menschen für als gegen die Abwahl stimmen. Das sind zumindest die derzeitigen Regelungen in Taiwan, die jedoch möglicherweise durch einen Vorschlag der Opposition geändert werden könnten. Mit dem Politikwissenschaftler Chen Fang Yu habe ich über die Geschichte dieses Instruments der direkten Demokratie in Taiwan gesprochen. Er ist Professor an der Suzhou-Universität in Taipei.
Es gibt das Abwahlgesetz schon sehr lange.
Genauer gesagt seit 1975.
Das erste Mal, dass eine Abwahl initiiert wurde, war 1994. Damals hat die regierende KMT das Budget für Atomkraftwerk 4 verabschiedet. Die Menschen waren sehr wütend, vor allem Menschen aus Neu-Taipei.
Atomkraftwerk 4 sollte nämlich im Bezirk Gongliao in Neu-Taipei gebaut werden.
Sie initiierten 1994 Abwahlverfahren für mehrere KMT-Abgeordnete. Das war wohl das erste Mal, dass es Abwahlverfahren auf der nationalen Ebene gab. Einer der Abgeordneten war der heutige Parlamentspräsident Han Kuo-yu. Alle der Abwahlverfahren scheiterten damals, weil die Wahlbeteiligung zu niedrig war. Die KMT hatte die Hürde von einem Drittel der Wahlberechtigten zu 50% der Wahlberechtigten erhöht. 1994, das war die erste Welle an Abwahlen. Danach gab es noch mehrere weitere Abwahlwellen, besonders 2012 und 2014. Damals waren Menschen wütend über die pro-chinesischen Ansichten der KMT. Die KMT hat damals erneut versucht, das Abwahlgesetz zu ändern, genauso wie jetzt. Jedes Mal, wenn es Abwahlwellen gibt, versucht die KMT, das Gesetz zu ändern, um sich zu schützen. Mhm.
Die nächste erfolgreiche Änderung des Abwahlgesetzes kam dann aber 2016, zwei Jahre nach der sogenannten Sonnenblumenbewegung, durch die Demokratische Fortschrittspartei. Diese hatte damals zum ersten Mal eine Mehrheit im Parlament. Sie senkten unter anderem die notwendige Wahlbeteiligung von 50% auf 25%. Damit wurden Abwahlen einfacher. Historisch gesehen war es also die KMT, die versucht hat, Abwahlen zu erschweren, während die DPP die Anforderungen gesenkt hat.
Jedes Mal, wenn es Abwahlwellen gibt, richten sich diese gegen die KMT. Allerdings haben wir auch zwei erfolgreiche Abwahlen von Pro-DPP-Politikern gesehen, nachdem die DPP die Anforderungen 2016 gesenkt hat.
Ein erfolgreicher Fall war der DPP-Politiker Wang Haoyu. Er war im Stadtrat der Stadt Taoyuan und wurde im Januar 2021 erfolgreich abgewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 28% und 92,23% der Stimmen waren für seine Abwahl. Ein anderer Fall war der Parlamentsabgeordnete Chen Bo-wei von der Taiwan State Building Party. Er wurde im Oktober 2021 bei einer Wahlbeteiligung von 51,72% mit einer Mehrheit von 51,48% der Stimmen abgewählt. Es war die erste erfolgreiche Abwahl eines Parlamentsabgeordneten in Taiwan.
Eine weitere erfolgreiche Abwahl erfolgte gegen Han Guoyu, den Bürgermeister von Kaohsiung. Das war das erste Mal, dass in Taiwan erfolgreich ein Bürgermeister abgewählt wurde. Das einzige Mal bisher.
Das ist der gleiche Han Guoyu, gegen den es schon 1994 ein damals erfolgloses Abwahlverfahren gab.
Es ist sehr schwer, einen Bürgermeister abzuwählen, weil sie oft eine große Unterstützung in der breiten Bevölkerung haben. Nachdem Han Guoyu Bürgermeister wurde, kam er jeden Tag zu spät zur Arbeit. Es gab viele Fauxpas und dann hat er für die Präsidentschaft kandidiert. Die Menschen in Kaohsiung waren sehr wütend darüber.
Bei der Abwahl von Han Guoyu stimmten bei einer Wahlbeteiligung von 42,14% 97,40% der Stimmen für seine Abwahl. Insgesamt stimmten 939.090 Menschen für seine Abwahl, über 46.000 mehr, als ihn ursprünglich ins Amt gewählt hatten.
In vielen anderen Fällen fallen die Abstimmungen sehr knapp aus und es gibt viele erfolglose Abwahlen. Jede Abwahl erfordert sehr viel Mobilisierung auf der lokalen Ebene. Es ist immer schwer, die Leute zu mobilisieren, und die Abstimmungen fallen häufig knapp aus. Weil die Abstimmungen nicht mit anderen Wahlen zusammenfallen, ist die Wahlbeteiligung naturgemäß niedrig. 25% Wahlbeteiligung zu erreichen, sind eine hohe Hürde.
In Taiwan sind Abwahlen mittlerweile regelrecht ein Teil des politischen Alltags. Professor Chen sieht den Grund dafür im politischen System Taiwans.
Im Präsidentialismus oder Semipräsidentialismus hat jeder gewählte Amtsträger eine festgelegte Amtszeit. Durch Abwahlen können Wähler die Gewählten zur Verantwortung ziehen, um sie daran zu erinnern, dass sie die öffentliche Meinung berücksichtigen müssen. Sie können nicht einfach das tun, was sie wollen. Und wenn ein Gewählter etwas Schreckliches macht, können die Wähler ihn oder sie abwählen. Wir müssen nicht warten, bis die Amtszeit vorüber ist. Das ist die Theorie. Wir geben ihnen eine begrenzte Amtszeit. In 4 Jahren kannst du deine Versprechen erfüllen. Aber wenn du das nicht schaffst, wenn wir denken, du schaffst das nicht, dann können Menschen eine frühe Abstimmung haben, um zu einer anderen Person zu wechseln.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. In der nächsten Woche geht es dann darum, wie die KMT versucht, das Abwahlgesetz zu ändern und warum es in Taiwan demnächst einen Abwahlkrieg geben könnte. Ich danke vielmals für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller im Interview mit Professor Chen Fangyu von der Suzhou-Universität.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilan Huang. Am 18. Dezember machte die japanische Automobilindustrie mit Berichten von sich reden, wonach Nissan, der drittgrößte Autohersteller des Landes, eine Fusion mit Honda, dem zweitgrößten Hersteller, anstrebt, um sein angeschlagenes Geschäft zu retten. Zur gleichen Zeit tauchte in der japanischen Zeitschrift Shukan Diamond ein Bericht auf, wonach der in Taiwan ansässige Elektronikhersteller Foxconn versuche, Nissan im Rahmen seines aggressiven Vorstoßes in den Markt für Elektrofahrzeuge zu übernehmen. Wie Taiwans Commonwealth-Magazin berichtet, habe die Nachricht von dieser potenziellen Fusion Japan in Aufruhr versetzt. Zu dieser Zeit haben sich Jun Siki, Foxconns Chief Strategy Officer für das EV-Geschäft, Berichten zufolge in Frankreich aufgehalten, um einen letzten Versuch zu unternehmen, das Geschäft abzuschließen, erklärte das Commonwealth-Magazin. Frankreich ist die Heimat von Renault, dem größten Anteilseigner von Nissan mit einem Anteil von mehr als 30% an dem Automobilhersteller. Sollte Foxconn den Anteil von Renault übernehmen, könnte das Unternehmen die operative Kontrolle über Nissan erlangen. Das Commonwealth-Magazin wies darauf hin, dass der Foxconn-Vorsitzende Yang Liu seit seinem Einstieg in den EV-Sektor im Jahr 2019 immer wieder betont habe, dass das Unternehmen als Auftragsfertiger agieren und sich nicht am Branding beteiligen werde. Er sagte, Foxconn werde ein CDMS-Modell verfolgen, um verschiedene Automobilhersteller zu bedienen, und habe über seine Tochtergesellschaft Foxtron Vehicle Technologies mehrere EV-Prototypen entwickelt, die von seinen Markenkunden vor der Markteinführung angepasst werden können. Der bisher größte Erfolg von Foxconn ist das Model C, das von Foxtron entwickelt und in Luxgen N7 umbenannt wurde und sich 2024 als eines der meistverkauften Elektroautos in Taiwan erwies. Die Übernahme von Nissan würde jedoch eine deutliche Abkehr von Foxconns erklärter Strategie bedeuten und das Unternehmen in direkten Wettbewerb mit seinen Kunden bringen, zumal Nissan den Leaf e.V. anbietet. Sollte die Übernahme von Nissan durch Foxconn gelingen, wären die Technologien und das globale Vertriebsnetz von Nissan für Foxconns EV-Entwicklungsbemühungen äußerst hilfreich. Ein Insider, der mit den Abläufen bei Foxconn vertraut ist, erklärte laut Commonwealth Magazin, dass Foxtron Schwierigkeiten hatte, internationale Kunden zu gewinnen, und das zu einer Zeit, in der Foxconn dringend einen international etablierten Automobilhersteller benötige, um seine globale Expansion zu erleichtern. Die Übernahme von Nissan würde einen globalen Marktzugang für die EV-Technologien von Foxconn ermöglichen, darunter Automobilhalbleiter, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und intelligente Cockpits oder sogar die Batterien der Zukunft. Ein leitender Angestellter von MIH, Mobility in Harmony, einem von Foxconn initiierten Konsortium für die EV-Lieferkette, äußerte sich optimistisch über die mögliche Übernahme. Taiwan hat schon lange keinen großen Autohersteller mehr, der Industriestandards setzt, sagte er. Sollte Foxconn Nissan übernehmen, würde dies die Akzeptanz taiwanischer Automobilkomponenten fördern, insbesondere für Produkte der Informations- und Kommunikationstechnologie, sagte er. Jack Cheng, ehemaliger CEO von Mobility in Harmony und jetzt Vorsitzender des EV-Startups M-Mobility, sagte, Tesla, BYD und Toyota hätten alle ihre eigene DNA und Nissan habe seine eigene Lieferkette. Nach der Fusion zwischen Nissan und Renault wurde dieser Lieferkette jedoch unterbrochen, was Foxconn die Möglichkeit bietet, MIH-Komponenten in das Ökosystem von Nissan zu integrieren. Dies würde Foxconn in die Lage versetzen, die vertikal integrierte Lieferketten der drei anderen EV-Hersteller nachzuahmen. Da in China 50% der Neuwagenverkäufe auf Elektroautos entfallen, in Japan jedoch nur 3%, habe der japanische Markt ein großes, ungenutztes Potenzial, sagte Zheng, was seiner Meinung nach ein Schlüsselfaktor für das Interesse von Foxconn an Nissan ist. Der Leiter der EV-Strategie von Foxconn spielt bei dieser Strategie eine zentrale Rolle. Der 63-jährige Siki war einst der dritte Mann bei Nissan und stellvertretender Chief Operating Officer der Renault Nissan Mitsubishi Alliance. Später wurde er Präsident der Nidec Corporation, eines japanischen Automobilherstellers, bevor er 2023 Yang Liu angeworben wurde, um die EV-Ambitionen von Foxconn voranzutreiben. Foxconn war bestrebt, Sekis weitreichende Verbindungen zu nutzen, um Partnerschaften mit japanischen Automobilherstellern zu entwickeln. Auf dem diesjährigen Foxconn Technology Day sagte Seki, dass das Unternehmen über eine Zusammenarbeit mit zwei japanischen Automobilherstellern nachdenke und bekräftigte das Ziel von Foxconn, einen Anteil von 40% am weltweiten EV-Markt zu erreichen. Da die EV-Ventures von Foxconn in den USA ins Stocken geraten sind, hat Seki den Fokus des Unternehmens auf Nissan gelenkt, das mit erheblichen Produktionskürzungen und Entlassungen zu kämpfen hat. Ein Branchenkenner sagte, dass seine guten Beziehungen und sein ausgezeichneter Ruf im japanischen Automobilsektor bei Foxconn Bemühungen um Nissan von großem Vorteil waren. Der Zeitpunkt konnte nicht besser sein. Nissan, das vor 90 Jahren in Yokohama gegründet wurde, musste in der ersten Jahreshälfte 2024 einen Einbruch seines Nettogewinns um 94% hinnehmen und in den letzten 5 Jahren hatte der Automobilhersteller mit anhaltenden Finanzkrisen und heftigen Entlassungen zu kämpfen. Ray Wu, CEO von Suntech Motors, einem Vertriebsunternehmen für mehrere Automarken in Taiwan, sagte, dass die 3 Kernmärkte von Nissan, China, die USA und Japan, allesamt rückläufige Verkaufszahlen verzeichneten, wobei chinesische Autohersteller in China und Südostasien eine besonders große Herausforderung darstellten. Die Aktien von Nissan sind 2024 um 40% gefallen, sodass die Marktkapitalisierung des Unternehmens nur noch 10 Milliarden US-Dollar beträgt. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung von Foxconn bei 82,5 Milliarden US-Dollar, sodass die Übernahme finanziell machbar ist. Eine Quelle mit Kenntnissen über die Automobilzulieferkette von Foxconn sagte, die niedrige Bewertung von Nissan biete Foxconn eine erschwingliche Möglichkeit, einen Automobilhersteller mit einer jährlichen Produktionskapazität von 3 Millionen Fahrzeugen und einem ausgedehnten weltweiten Vertriebsnetz zu erwerben. Diese Vermögenswerte stellen unmittelbare Vorteile dar, die Foxconn durch seine Investitionen in die US-EV-Startups nicht erlangt habe. Es wäre nicht das erste Mal, dass Foxconn eine prominente japanische Marke ins Visier nimmt. So hat das Unternehmen bereits eine Beteiligung an Sharp, dem ehemaligen LCD-Marktführer, erworben und diesen schließlich übernommen. Laut Nikkei arbeitet jedoch sowohl Nissan als auch Honda Berichten zufolge an Notfallplänen, um die Übernahmeambitionen von Foxconn abzuwehren. Die japanischen Führungskräfte haben die Kontroverse um die Sharp-Investition von Foxconn im Jahr 2012 nicht vergessen, so Wu. Damals hatte Foxconn seine ursprüngliche finanzielle Zusage mit dem Verweis auf den fallenden Aktienkurs von Sharp zurückgezogen. Ein Schritt, der im Widerspruch zu Japans auf Integrität bedachten Unternehmen stand. Zum Glück für Foxconn und Sharp hat das japanische Unternehmen seither seinen Betrieb gestrafft und ist aller Wahrscheinlichkeit im Jahr 2024 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, sagte Leo von Foxconn auf einer Investorenkonferenz. Eine Führungskraft aus der taiwanischen Automobilindustrie hat jedoch gewarnt, dass die Übernahme von Nissan eine weitaus komplexere Herausforderung darstellt als die von Sharp. Die Automobilindustrie hat in Japan einen einzigartigen Status, sagt er, und betonte, dass neben der Haltung von Nissan gegenüber der Investition von Foxconn die Haltung der japanischen Regierung noch wichtiger sein könnte. Selbst wenn Foxconn die Übernahme erfolgreich abschließen sollte, kann das Unternehmen dann die Marke effektiv verwalten, fragte er und betonte, dass die größte Herausforderung für Foxconn die Führung und das Management einer Marke sein werde. Der Sprung von der Hightech-Branche in den Automobilsektor stellt insbesondere aufgrund der großen operativen und grenzüberschreitenden kulturellen Unterschiede eine große Herausforderung dar, so der Manager. Er verwies auf das indische Unternehmen Tata Motors, das 2008 Jaguar und Land Rover für 2,3 Milliarden US-Dollar von Ford übernahm, aber klugerweise britischen Führungskräften erlaubte, die typisch britischen Marken weiterhin zu leiten, was den langfristigen Erfolg sicherte. In ähnlicher Weise argumentierte er, dass Foxconn das Management von Nissan an die japanische Führung delegieren sollte, um einen nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten. Unabhängig davon, ob es Foxconn gelingt, sich Nissan zu sichern oder nicht, unterstreicht die Situation, dass Foxconn dringend einen Durchbruch auf dem Markt für Elektrofahrzeuge brauche, einem Sektor, auf den das Unternehmen bei seinen Bemühungen, sein Geschäft weg von der Auftragsfertigung zu diversifizieren, viel gesetzt hat, erklärt das Commonwealth Magazin. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 22. Januar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie Nachrichten, alle weiteren Programmbeiträge und Links zu Facebook, Instagram, X und YouTube. Außerdem auch eine Übersicht Absicht unserer Podcast-Angebote. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Changning Postel Holz.